Hallo, ich bin Sabrina Schramme und diesjährige Tagungsleitung der BHP-Bundesfachtagung Wer gehört dazu? Heilpädagogik bewegt Gesellschaft. Die BHP-Bundesfachtagung findet vom 7. bis 9. November 2025 in Erfurt statt. Meldet euch zur Tagung an und seid dabei in der Live-Podcast-Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast mit der Kinderbuchautorin Claudia Gliemann. Ich freue mich auf euch.
Ich denke, es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, weil die Pferde uns emotional so stark ansprechen. Und wir haben eine Gesellschaft, die sehr auf Leistung orientiert ist und wo kognitive Argumente einfach nochmal mehr zählen. Und dann werden so sozial-emotionale Methoden, sag ich mal, doch eher belächelt. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Jan Steffens. Hallo Rihab.
Hallo Jan. Ja, neue Folge, neues Glück in unserem Podcast Irgendwas mit Menschen, bei dem wir ja gerne die Heilpädagogik näher bringen möchten mit all ihren Facetten, mit all den Themen, die sie bewegen und diskutieren dafür mit verschiedenen ExpertInnen. Und genau, wir machen einfach so lange mit unserem Podcast weiter, bis ihr oder wir, was ich nicht glaube, irgendwann keine Lust mehr haben.
Bis keiner mehr zuhört, ja.
Genau, was ist denn heute dran, Jan?
Heute befassen wir uns mit dem Thema der Tier- und vor allen Dingen pferdegestützten Pädagogik bzw. Therapie. Und das Besondere an dieser Folge ist, dass das die erste Folge ist, die wir auf Wunsch der Community produzieren. Also das ist ein Vorschlag gewesen, der bei uns eingegangen ist, ich glaube über Instagram, über diese Umfrage. Und da haben gleich mehrere Personen sich gewünscht, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dafür haben wir eine sehr passende Person ausgewählt und eingeladen, Frau Gesine Herzog. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Schön, danke für die Einladung.
Ja, ich werde Ihnen, Frau Herzog, 1, 2, 3 Impulsfragen stellen, um einfach ein Gefühl für Ihre Person zu bekommen, dass wir so ein bisschen wissen, wer Sie sind, wie Ihr Werdegang war. Und meine erste Frage wäre, wie kamen Sie denn zu den Pferden?
Also die Faszination für Pferde, die war bei mir schon immer da. Ich kann mich daran erinnern, dass wir früher mit meiner Familie immer Urlaub an der Nordsee gemacht haben. Da gab es einen Reiterhof ganz in der Nähe und ich wollte schon ganz früh aufs Pferd. Und ich hatte aber die Auflage meiner Mutter, erst muss ich 8 Jahre alt werden. Und das war ewig lang, bis ich endlich 8 war. Und da bin ich dann, da durfte ich dann das erste Mal aufs Pferd und die Faszination, obwohl ich später viele Pausen drin hatte, die hat sich doch tatsächlich gehalten.
Mhm. So sehr gehalten, dass Sie das irgendwann auch in Ihre berufliche Identität sozusagen integriert haben, aber dazu später mehr. Sehr schön. Also da war dieser 8. Geburtstag wahrscheinlich sehr, sehr lange, lange ersehnt. und was war die Motivation? Sie haben ja dann irgendwann eine eigene Praxis gegründet und das dann erweitert, glaube ich, zu einer Frühförderstelle, richtig?
Genau.
Genau. Was war da so die Motivation, dass Sie in die eigene Selbstständigkeit gehen mit einer Praxis?
Da bin ich mehr oder weniger reingerutscht damals. Ich hatte kleine Kinder und habe mich auf die Suche gemacht, irgendwo arbeiten zu können. Ich habe damals in Österreich gewohnt und habe im österreichischen Sozialsystem nichts gefunden. Und dann habe ich an der Grenze entlang geguckt, bin auf einen Integrationskindergarten gestoßen, die gerade einen Fachdienst gesucht haben. Und dann war ich ratzfatz im Honorarverhältnis drin und war selbstständig. Und dann ist das immer weiter angefragt worden und so hat sich das immer mehr erweitert, bis dann auch irgendwann schon in den Kindergärten die Anfragen kamen, kannst du nicht Logo, Ergo und Physio anbieten? Ja, irgendwann auch die Frühförderstelle, die kam dann 2018 nach.
Okay, quasi ganz aus Versehen in die Selbstständigkeit gerutscht und auf den Bedarf geantwortet, ne? Das war der Grund, wie sie gewachsen sind letztendlich.
Ja.
Und haben Sie es jemals bereut?
Ja.
Okay, sehr ehrlich. Hält sich das bis heute noch?
Also im Großen und Ganzen bin ich jetzt mit dem Status quo zufrieden, aber es gab schon auch wirklich harte Zeiten. Jetzt gerade auch Corona war für uns zum Überleben nicht sehr einfach. Und es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, wo man im Büro sitzt und ja sich mit den Leistungsträgern manchmal rumschlägt. Und das macht nicht so viel Spaß. Also ich bin am liebsten mit den Kindern und den Pferden unterwegs und muss jetzt ganz viel im Büro sitzen. Und das ist so ein bisschen mein Dilemma da dran.
Okay, ja, verstehe. Ja, passt gut vielleicht auch zu der nächsten Frage. Gibt es denn sowas wie einen typischen Tagesablauf bei Ihnen?
Ah ja, also generell bin ich vormittags eher im Büro und nachmittags bin ich im Stall. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Woche so durch. Ja.
Okay.
Ja, wir haben jetzt kommt dieser Punkt, der immer am Anfang gleich auftaucht, das ist der Elevator Pitch. Das heißt, wir stellen eine Frage und Sie haben dann tatsächlich nur 60 Sekunden, um darauf zu antworten. Und die Frage ist, wir haben ein bisschen überlegt, was macht denn Pferde im Unterschied zu Menschen zu besonderen PädagogInnen an der Stelle, weiß ich nicht, und TherapeutInnen? Das würde uns interessieren.
Generell, die Kommunikation ist wesentlich einfacher, weil Pferde sehr direkt kommunizieren und die tragen einem auch nichts nach. Also es ist, die haben so einen Gegenwartsbezug, die sind ganz stark im Hier und Jetzt. Und Pferde sind grundsätzlich auch neugierig, gehen auf die Menschen zu und sind da ganz offen. Und dann ist einfach obendrein auch noch Körperkontakt möglich, was ja im menschlichen Kontakt gerade auch am Anfang natürlich nicht stattfindet. Und bei den Pferden ist es möglich. Und dann schauen sie einfach toll aus. Schönheit, Kraft, Stärke, Freiheit durch die Natur. Ja, das ist so, was Pferde so ganz besonders macht.
Ja, super. Das war sogar weniger als 60 Sekunden. Das waren 57 jetzt. Perfekt. Genau, da können wir gleich schon anschließen.
Genau, das waren weniger als 60 Sekunden zwar, aber mit der
Punkt
Mimik
gebracht.
Ja, auf den Punkt gebracht und mit der Mimik von der Frau Herzog, ihre Augen haben so gestrahlt, als sie die Pferde beschrieben hat, wie schön sie sind und wie kraftvoll. Das fand ich gerade sehr, sehr schön, ja.
Könnten Sie denn einmal für Personen, die jetzt zuhören und auch für mich mal so beschreiben, wie das aussieht, die Arbeit mit den Kindern und den Pferden, was man da macht, was da passiert, was da so für Möglichkeiten entstehen, welche Magie da sich vielleicht auch entwickelt?
Ja, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Hof speziell drauf an, wo man seine Pferde untergestellt hat. Und das wird, denke ich, auch bei jedem wieder anders sein. Bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel keine Reithalle zur Verfügung. Das heißt, wir arbeiten auch draußen in der Natur. Wir haben einen Putzplatz im Freien und wir gehen manchmal auf die Koppel. Wir beobachten die Pferde am Anfang, bevor wir dann ein Pferd rausholen und an den Anbindeplatz stellen. Und dann startet so eine Stunde normal auch immer mit Putzen. Das heißt, wir tun erstmal dem Pferd was Gutes und haben auch was zu tun während der Kontaktaufnahme. Also da wird gestriegelt und gebürstet und Hufe ausgekratzt. Solche Dinge macht man am Anfang. Und dann kommt man automatisch schon mit den Kindern ins Gespräch, weil man natürlich viele Dinge auch erklären muss, wenn die Kinder das erste Mal am Pferd sind. Wobei bei den alten Hasen muss man dann auch bloß noch zuschauen. Die wollen das dann natürlich selbstständig machen und können das dann auch schon. Und dann habe ich ohne Halle zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit den Kindern an den Reitplatz oder wir gehen raus ins Gelände. Und ich wohne am Alpenrand, von daher haben wir da Wiesen und Berg und wir können auch zum See gehen. Von daher sind wir meistens tatsächlich auch mit den Pferden in der Natur draußen. Und setzen die Kinder einfach unheimlich. Die Natur, die erdet uns so. Da kommt man auch so ein bisschen runter und vergisst seinen Alltag. Den kann man gut am Stall irgendwo an den Haken hängen und dann geht's einfach los. Also bei uns gibt's noch den Ponyhof.
Schön.
So. Und sitzen dann die Kinder auf den Pferden oder nicht unbedingt? Also ist es dann auch ein Ich glaube, Sie nennen sich ja auch Reittherapeutin. Wir haben auch, glaube ich, Fragen zu den verschiedenen Begrifflichkeiten. Aber ist pferdegestützte Arbeit auch immer Reiten oder nicht unbedingt?
Nicht unbedingt, nein. Mhm. Ich habe manchmal Kinder, die zwar von der Faszination der Pferde gefangen sind, aber die sich am Anfang einfach noch nicht drauf trauen und auch nicht drauf sitzen möchten. Und das ist auch in Ordnung. Dann arbeiten wir entweder mit dem Pferd am Platz, indem wir da einen Parcours aufbauen, das Pferd durchführen, oder wir sind auf der Koppel, beobachten da nochmal entsprechend länger, oder wir mögen länger pflegen mit Bürsten und Kuscheln. Ja, also was sich so anbietet oder eben geführt draußen, auch dass die Kinder manchmal die Pferde dann im Gelände führen. Also das da richte ich mich natürlich auch nach den Kindern.
Jetzt gibt's ja häufig, ich weiß, es gibt zum Beispiel auch Delfintherapie, wo irgendwie so auch so ganz bemerkenswerte Wirkungen entstehen auf die Kinder. Ist das bei pferdegestützter Pädagogik oder Therapie auch so? Also gibt's da sowas, dass man sagen kann, man merkt das schon, wenn man länger mit den Kindern sowas macht, dass da solche Effekte entstehen?
Also nachdem ich als noch nie als Delfintherapeutin gearbeitet habe, kann ich jetzt natürlich nicht sagen,
ich auch nicht.
Genau, also da ist es so und hier bei mir ist es jetzt gleich oder anders. Hm. Was ich sagen kann, ist, dass die Pferde oft bei Kindern so Themen auslösen oder ansprechen, die für die Kinder gerade aktuell auch total wichtig sind. Und da ist oft so eine Kommunikation oder so ein Verstehen auch über den körperlichen Dialog, über Muskulatur, das ist sehr, sehr spannend. Da habe ich manchmal außen das Gefühl, ich stehe außen vor und kann gar nicht begreifen, was jetzt da genau eigentlich vor sich geht.
Hm. Haben Sie dann Beispiel dafür, wo Sie sagen, da wurde ein Thema, da hat das Pferd ein Thema sichtbar gemacht, was beim Kind eigentlich aktuell ist?
Ja, da hätte ich ein Beispiel vor Augen. Ich hatte einmal, das ist auch schon viele Jahre her, ein Kind, das somatisch mit Verstopfung ganz viel zu tun hatte. Das war so mehr oder weniger ein Tabuthema. Die Mutter hat alles mit Ernährung versucht. Und ich habe eigentlich ein Pferd, ich kann nicht sagen, warum, wenn ich mit dem im Gelände draußen bin, der äpfelt eigentlich nicht. Der äpfelt normalerweise auf der Koppel, vielleicht mal am Reitplatz, aber im Gelände nur, wenn ich richtig lang unterwegs bin und mit den Kindern, also da war die Schwester noch mit dabei, mit den beiden war ich bloß eine Dreiviertelstunde draußen und mein Pferd ist damals den Berg hochgegangen und immer wieder stehen geblieben und hat so komisch getan und konnte es mir nicht erklären. Ich wusste nicht, was da los war. Und dann waren wir oben, relativ weit oben, kurz bevor es wieder in die Ebene runtergeht und dann hat er abgeäpfelt. Und dann ist dieses Thema aufgeploppt. Und war ein totales Thema für das Mädchen. Man hat darüber sprechen können und hat erzählt, wie es bei ihr ist. Und ja, da hat man plötzlich eine Gesprächsbasis und da habe ich gedacht, boah, krass, dass mein Pferd sowas spürt an offensichtlicher Muskulatur. Und das dann auch so deutlich gezeigt hat. Da war ich sehr verblüfft, muss ich sagen.
Wow, stark.
Und wenn ich das jetzt so höre, also bei mir kommt auch so ein bisschen so eine Vorstellung auf, dass viele Kinder und Jugendliche vielleicht auch solche Erfahrungen gar nicht mehr so häufig machen. Also einmal in der Natur, dann mit Tieren und auch so in so einem Kreislauf halt eben von körperlichen Zyklen und Prozessen, die da abgehen, aber auch in der Natur. Ist das sowas, was da auch eine Rolle spielt? Also, dass das vielleicht sich auch gerade empfiehlt für Stadtkinder zum Beispiel?
Grundsätzlich denke ich schon. Ich habe tatsächlich mit Stadtkindern nicht so viel zu tun.
Okay.
Wir sind hier in einem großen Landkreis und es sind eigentlich alles Landkinder, die da kommen, die meisten jedenfalls. Ich arbeite mit einer in Obhutnahmestelle zusammen, die bei mir um die Ecke ist. Da kommen auch manchmal Kinder, die aus der Stadt sind, aber direkt jetzt Kinder, die komplett den Bezug zur Natur verloren haben, habe ich wenig. Außer jetzt mal, ja klar, die Kinder, die natürlich viel am Handy sitzen. Das gibt's, glaube ich, mittlerweile überall. Das hat ja dann auch nichts mehr mit Stadt und Land zu tun.
Ich habe mich gerade gefragt, also wie läuft denn so ein Aufnahmeprozess, sagen wir jetzt mal, ab? Also kommt da, also ein Kind meldet sich an für die Frühförderstelle. Sind bei Ihnen alle also ist es eigentlich ein Schwerpunkt der Frühförderstelle, die tiergestützte Arbeit, und haben, da hat dann jedes Kind zwangsläufig auch Pferdetherapien mit dir zusammen oder mit ihnen zusammen? Oder wie entscheidet sich das dann für dieses Kind, wäre eigentlich das Pferd ganz gut?
Also das könnten wir tatsächlich nicht schaffen, dass wir alle unsere Kinder aufs Pferd setzen. Also wir haben bei den Pferden sehr begrenzte Plätze bloß, weil es einfach auch eine körperlich anstrengende Arbeit ist. Ich habe jetzt mit 2 Pferden, hatte ich bisher immer im Einsatz auch. Und die 2 Pferde sind von 2 Mitarbeitern betreut worden. Also einmal ich und noch eine andere Kollegin. Und dann 2 Kinder, also immer 1:1. Wir arbeiten momentan mit Einzelstunden, die sozusagen parallel laufen. Mhm. Und da schaffe ich zeitlich 3 Kinder am Nachmittag. Und ich arbeite 4 Nachmittage in der Woche. Ja, also 12 Plätze pro Heilpädagogin.
Okay. Und die anderen Kinder kriegen quasi, ich sage jetzt mal, konventionelle Therapien,
genau,
innerhalb der Frühförderung.
Und dadurch, dass wir, wie gesagt, in den Bergen unseren Standort haben, haben wir auch eine Saison für Reittherapie, praktisch von ungefähr April bis November. Hm. Und dann, wenn der Schnee kommt, ja,
ja
dann funktioniert das nicht mehr gut. Also wir haben tatsächlich Winterpause.
Ich weiß nicht, Jan, wie es dir geht, aber ich habe das Bedürfnis, tatsächlich diese Begrifflichkeiten einmal klären. Was ist eigentlich was und wann spricht man wovon und was für eine Ausbildung brauche ich wofür und wann darf ich mich wie nennen und all diese Geschichten. Weil ich glaube, da wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, Frau Herzog, ob Sie das bestätigen können, in der Praxis sicher viel auch durcheinander geworfen.
Ja. Also Reittherapie wird generell als Oberbegriff verwendet. Darunter tummeln sich das heilpädagogische Reiten, was eben von pädagogischem Personal durchgeführt wird. Dann haben wir noch die Hippotherapie, die jetzt von den Physiotherapeuten angeboten wird. Die Ergotherapie etabliert sich da auch mittlerweile. Unter, ich denke, Ergotherapie mit Pferd wird das dann heißen. Und dann gibt es noch das Behindertenreiten, womit gemeint ist, dass Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen am Pferdereitsport teilnehmen.
Okay. Und also Reittherapie ist der Oberbegriff und die heilpädagogische Reittherapie. Das heißt, und dann kommt es darauf an, von welcher Disziplin die Reittherapie sozusagen durchgeführt wird.
Genau.
Und was ist dann der Unterschied zwischen Reittherapie und pferdegestützter Therapie?
Naja, Reittherapie ist jetzt der Oberbegriff. Wenn ich jetzt pferdegestützte Therapie anbiete, ich als Pädagogin würde jetzt mal gar nicht sagen, dass ich in dem Sinn Therapie anbiete.
Mhm.
Ich nenne es immer gern Heilpädagogik mit Pferd, weil ich in allererster Linie Heilpädagogik weitergebe und an die Kinder, den Kindern zugutekommen lasse. Und da habe ich den Partner Pferd dabei. Und es ist für mich, also heilpädagogisches Reiten ist ja mittlerweile auch ein Begriff, der ganz häufig verwendet wird und wo man auch nicht zwangsläufig Heilpädagogin dazu sein muss. Also es ist keine geschützte Methode, wo man sagt, das muss jetzt unbedingt eine Heilpädagogin machen. Das kann auch eine ungelernte Kraft praktisch machen.
Das wäre auch jetzt meine Frage gewesen, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, oh Mann, das wäre jetzt, glaube ich, genau mein Ding. Was muss ich dann tun, damit ich in so ein Arbeitsfeld, Berufsfeld komme? Also brauche ich dazu zusätzliche Ausbildung? Was muss man so mitbringen und was braucht man für Qualifikationen?
Also sinnvoll ist tatsächlich einen Grundberuf, einen einschlägigen zu haben, eben entweder in der Physiotherapie, Ergotherapie, Heilpädagogik, Sozialpädagogik, Pädagogik von der Uni, irgendwas in die Richtung oder Psychologie habe ich auch schon erlebt. Und dann kann man praktisch damit arbeiten. Sinnvoll ist natürlich noch eine Weiterbildung zu machen, die einem dann ein Zertifikat verleiht als Reitpädagogin oder Reittherapeutin oder je nachdem, wo man da seinen individuellen Schwerpunkt auch legt.
Das heißt, es ist nicht zwangsläufig so, dass ich irgendwie eine reittherapeutische Ausbildung oder Weiterbildung machen muss, um am Ende mit Kind und Pferd oder mit Mensch und Pferd zu arbeiten.
Muss man nicht, empfiehlt sich natürlich.
Wie finden Sie das denn persönlich?
Ich finde es manchmal für die Eltern sehr, sehr schwierig herauszufinden, wo ein guter Platz fürs eigene Kind ist, weil man manchmal von dem, was draufsteht, nicht rückschließen kann, was drinsteckt. Macht es von den Begrifflichkeiten her ein bisschen schwierig.
Was macht denn so einen guten Platz aus? Also was braucht das? Können Sie das
oder
beschreiben?
Was macht eine gute heilpädagogisch, weiß nicht, wie, ich merke, ich eier rum mit den Begrifflichkeiten, eine gute...
Was macht eine gute Heilpädagogik mit Pferd aus?
Ja, gut.
Also zuerst denke ich, die heilpädagogischen Kompetenzen, die müssen natürlich da sein, wenn ich was Heilpädagogisches anbiete. Das finde ich, ist für mich untrennbar miteinander verknüpft. Das muss ich einfach können. Ich brauche eine heilpädagogische Haltung. Ich brauche einen wertschätzenden Umgang mit den Kindern. Und ich brauche eine ressourcenorientierte Sicht auf die Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen. Das wäre jetzt einfach mal so mein Verständnis als Heilpädagogin, was ich ganz wichtig finde. Und dann ist natürlich auch die Sache, dass man das pferdeschonend auch anbieten kann. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Berufsverband für Fachkräfte für pferdegestützte Interventionen, den PI. Und da gibt's ganz klare Vorschriften, wie viel man ein Pferd einsetzen kann, damit das psychisch auch nicht überfordert ist. Denn ich merke das schon bei meinen Pferden auch, wenn ich manchmal Kinder drin habe, die sozial-emotional große Probleme haben oder ihr Päckchen mitbringen, meine Pferde sind danach platt.
Kenne ich.
Auch was für ein Spiegel.
Kenne ich von mir selber. Das heißt, auch nicht jedes Pferd ist geeignet, so eine Arbeit zu machen, oder? Also das kommt, ist wahrscheinlich auch eine Typenfrage dann so ein bisschen. Ja. Also das muss auch ein heilpädagogisch, das Pferd muss auch eine gewisse Haltung mitbringen.
Sozusagen. Jan, was meinst du mit, kennst du von dir selber? Also, dass das Pferd nach dir immer so platt ist?
ich weiß noch, dass als ich angefangen habe, da gab es Situationen, da bin ich nach Hause gefahren und habe erstmal für 2 Stunden eine weiße Wand angeguckt, weil ich so platt war und nichts mehr ging. Und ich, also weil man halt auch einfach, wenn man so ganz viel empathisch ist und ganz viel so versucht, auf möglichst vielen Kanälen viel mitzubekommen, und so stelle ich mir jetzt die Pferde vor, die das machen, dann ist man natürlich irgendwann auch kurz vor einer Überstimulation und dann braucht man auch eine Pause. Also so geht's mir. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Tieren nicht so ganz anders ist.
Mm. Ja. Ihr habt es ja gerade schon angeschnitten. Also ich kenne das ja auch von zum Beispiel hundegestützter Arbeit, hundegestützter Pädagogik. Da durchlaufen die Hunde ja auch eine Art Training oder und das können nur bestimmte Hunde etc. Geht das bei Pferden, ist das da ähnlich? Also wie... Was passiert da oder wie arbeiten Sie mit dem Pferd, dass das Pferd dann irgendwann mit diesen auch vielleicht sozial-emotional herausfordernden Kindern arbeiten kann?
Also das ist natürlich so eine Sache, jeder arbeitet mit den Pferden auch wieder anders und jeder muss für sich auch so die Methode, die reiterliche Methode finden, mit denen er mit Pferden gut umgehen kann und gut zurechtkommt. Da habe ich mir auch eine Methode gesucht. Also ich habe damals die Kurse beim Peter Kreinberg gemacht. Der hat diese The Gentle Touch Methode praktisch auf den Markt gebracht und die hat einfach immer funktioniert. Und da habe ich die Pferde, da bin ich mit den Pferden in ein ganz gutes Miteinander gekommen und habe da auch eine klare Reittechnik, die ich gut erklären kann, wenn die Kinder, ich meine, es geht nicht ums Reiten lernen, aber trotzdem ist für die Kinder wichtig, dass wenn sie drauf sitzen und ich das Pferd am Strick habe, dass sie trotzdem zum Beispiel anhalten können. Und das machen wir praktisch mit Körperspannung. Und wenn die Kinder das raus haben, dann gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Ich sitze drauf und unabhängig davon, was Gesine macht, ich kann anhalten, wenn ich möchte und ich kann losreiten, wenn ich möchte.
Ja. Ja. Kontrolle, Selbstwirksamkeit, ganz basale Bedürfnisse.
Genau. Und so sucht sich jeder. Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich auch die Beziehung zu den Pferden. Ich höre das manchmal, dass Reittherapeuten auch mit ihnen fremden Pferden arbeiten, je nachdem, was sie an Pferden zur Verfügung gestellt bekommen. Da denke ich immer, puh, wenn die das können, ist gut. Ich würde es, glaube ich, nicht wollen. Also einfach, weil ich einfach weiß, wie meine Pferde ticken und wie viel ich ihnen zumuten kann, wo ich lieber vorsichtig bin. Und das macht für mich auch das gibt mir eine gewisse Sicherheit und es gibt auch einen gewissen Sicherheitsstandard tatsächlich in der Stunde.
Mhm.
Okay, das heißt, Sie finden, das ist schon auch, also für Sie persönlich ein wichtiges Kriterium, dass Sie als Heilpädagogin das Pferd gut kennen, das Pferd gut einschätzen können, weil Sie ja damit, also ich denke jetzt sozusagen weiter, ich als Kind würde mich auch damit sehr wohl fühlen oder ich als Mensch, wenn ich wüsste, die Frau, die mich da begleitet, versteht das Pferd und hätte es unter Kontrolle, falls irgendwie was passiert oder kann das Pferd lesen oder hat eine gute Verbindung zum Pferd. Das sorgt ja schon wieder für Sicherheit, für mich auch als Klientin.
Ja, denke ich auch. Also die Kinder, die bei mir drauf sitzen, vor allem wenn die sich auch trauen, ins Gelände mit mir zu gehen, das ist immer noch mal sowas, was ganz Besonderes. Und dann braucht man ein gewisses Vertrauen und man braucht ein gewisses Sicherheitsgefühl. Würde ich mich tatsächlich mit fremden Pferden nicht trauen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde sagen, ist ein guter Zeitpunkt für A oder B?
Genau, wir haben so A- und B-Fragen. Dann müssen Sie sich entscheiden für eine von beiden. Das ist manchmal ein bisschen gemein, deswegen haben wir noch so einen Joker eingebaut. Also Sie dürfen auch an einer Stelle sagen, hier ziehe ich den Joker.
Ich fange mal an. Intervention oder Begleitung?
Intervention.
Barrierefreiheit, Utopie oder erreichbare Zukunft?
Hoffentlich erreichbare Zukunft.
Konzepte entwickeln oder Konzepte in der Praxis umsetzen?
Umsetzen in der Praxis, ja.
Meine Lieblingsfrage, die nehme ich irgendwie häufig. Individuum oder System?
Individuum.
Planung im Voraus oder spontan entscheiden?
Spontan entscheiden, immer.
Okay, das ist Ihnen auch jetzt sehr gut gelungen, würde ich sagen. Sie haben sehr spontan auf die A oder B ohne Nutzung des Jokers reagiert. Ja, Gratulation an der Stelle. Sie haben die zweite schwere Aufgabe nach dem Pitch somit bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Oder Jan, wolltest du noch fragen?
Nein, alles gut.
Okay, gut. Ich hatte noch eine Frage, aber die fällt mir gerade nicht ein. Jan,
ich habe eine. Und zwar, wie viele Männer gibt es eigentlich, die diese Arbeit machen? Also gibt es da so ein Verhältnis oder gibt es sowas, dass das eher weniger Männer machen? Aus Ihrer Erfahrung?
Von den Reittherapie-Konferenzen kenne ich ab und zu mal, lerne ich da Männer kennen, die sowas auch machen, oft zusammen auch mit ihrer Frau. Aber tatsächlich doch eher selten. Also es sind deutlich mehr Frauen, die Arbeit mit den Pferden machen, als Männer. Aber ist doch auch überall bei uns im Sozialbereich so. Im Sozialbereich, in der Pflege, es sind hauptsächlich Frauen, die da arbeiten.
Ja.
In der Frühförderstelle und in der Praxis genauso.
Ja, genau. Deswegen habe ich auch gefragt, weil es schon so ist, dass wir viel mehr an der Hochschule, viel mehr Frauen haben unter den Studierenden und die Quote schon sehr, also über 90% habe ich das Gefühl, im Moment sind Frauen. Und ich selber, ich habe eine Erfahrung gemacht, weil ich war früher auch, meine Lieblingstiere waren immer Pferde, als ich ein kleiner Junge war. Und ich wollte unbedingt reiten lernen und bin dann damals mit meiner besten Freundin, und ich glaube, ich war so vielleicht in der zweiten Klasse oder so, also ich war noch vor 8, bin ich dann in so einen Reitverein gegangen. Und da waren halt nur Mädchen. Und die haben mich ganz schön, wie soll ich sagen, also die haben mich schon ganz schön getriezt, so dass ich dann auch wirklich nicht lange geblieben bin. Die haben mich so, ja, ich würde heute sagen, schon systematisch ausgegrenzt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, wenn jetzt gerade auch Personen da sind, die sich dem männlichen Geschlecht zuschreiben, was man so aufmunternde Worte oder die sich halt auch für Pferde interessieren. Gibt es da irgendwas in die Richtung, was Sie denen mit auf den Weg geben wollen?
Oh, schwierig. Man, letzten Endes sucht auch jeder immer so ein bisschen nach seinem eigenen Geschmack eine Ausbildungsstelle, wo man reiten lernen kann.
Und ich bin da auch viele Jahre so von einem Hof zum anderen getingelt und habe immer wieder geguckt, gefällt es mir dort, passt es dort auch mit den Pferden. Oft ist es immer noch so, dass Pferde auch über Gebühr strapaziert werden. Das findet man leider auch noch häufig an Reitstellen. Und dann hilft es einfach auch nur, sich was anderes zu suchen und da auch solche Angebote nicht anzunehmen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber letzten Endes, ich bin auch fündig geworden. Also wenn man muss einfach ein bisschen durchhalten und seinen Pferdesachverstand einstellen und dann findet man auch irgendwo eine Möglichkeit, wo man guten Reitunterricht nehmen kann.
Also nicht die Neugier auf Pferde aufgeben, sondern es ruhig an mehreren Orten probieren, bis es klappt. Ja.
Aber ich vermute auch, das ist schon ein strukturelles, also dass Pferde und Reiten sehr weiblich gedacht wird, was irgendwie erstaunlich ist, weil historisch gesehen war es ja eben nicht so. Mhm. Auch zum Beispiel die ganzen Bücher und Romane und so weiter, die sind ja schon auch stark an Mädchen adressiert. Und das zeigt, wie das Thema insgesamt gedacht wird, was eigentlich für mich zumindest nicht nachvollziehbar ist, warum das jetzt, warum jetzt vor allem Mädchen aufs Pferd sollen, statt Jungs sozusagen. Also ich habe das Gefühl, das wird auch durch Filme, durch Bücher und so weiter den Kindern auch so früh eingeprägt, dass das so ist.
Ja, vielleicht ist einfach auch das Interesse von Mädchen oft häufiger da. Also ich habe tendenziell auch mehr Mädchen bei mir, die die Reittherapie oder die Heilpädagogik mit Pferd in Anspruch nehmen. Wobei schon auch viele Jungs kommen in dem Alter noch, ja.
Ist wahrscheinlich so eine Henne-Ei-Frage.
Ich hatte mal einen Punkt, der zu mir kam, der war aber auch, der war 5 damals und der war schon so geprägt davon, dass der gesagt hat, ach, eigentlich bin ich ja hier und ist ja eigentlich nur was für Mädchen. Der kann sich gar nicht drauf einlassen.
Spannend, ja, genau. Ich glaube auch, dass diese Informationen sehr früh die Kinder prägen.
Mhm. Ich kann nur sagen, in Brasilien, in der Chapada Diamantina, da reiten ganz viele Männer auch. Das ist aber auch, also die kommen auch anders aufs Pferd. Ja, genau. Also das ist schon, ich glaube, das hat schon auch was mit so einer bestimmten Kultur zu tun, die sich da drumherum entwickelt hat, in Deutschland.
Auch mit Schicht, würde ich sagen.
Ja.
Also wenn wir jetzt nicht die tiergestützte, also wenn wir jetzt quasi nicht die tiergestützte Arbeit denken, sondern Reiten als Sport, hat es natürlich ganz viel auch mit Klasse oder mit sozialer Schicht zu tun. Aber das ist ja nicht ganz so unser Thema. Das Schöne ist ja, dass durch die Heilpädagogik das Pferd sozusagen für alle Kinder zugänglich, für alle Familien zugänglich wird, weil, und das wäre vielleicht jetzt die Anschlussfrage, müssen denn die Familien oder die Kinder extra zahlen, wenn sie pferdegestützte Therapie oder Reittherapie bei Ihnen bekommen oder ist das im Rahmen der heilpädagogischen Frühförderleistung?
Das ist eine sehr heikle Frage.
Ach, tatsächlich.
Also derzeit müssen die Eltern bei mir keine Zusatzbeiträge leisten. Wenn ich das über die Heilpädagogik abrechne, was ich darf mit Pferd, dann habe ich aber den gleichen Kostensatz, den ich in der Spielstunde im Haus auch habe. Das heißt, eigentlich ist der zu gering, weil dann alle Pferdekosten außen vor bleiben. Es ist immer so ein bisschen, deshalb ist tatsächlich die Heilpädagogik mit Pferd bei uns auch in der Frühförderstelle ein ganz kleiner Teil, weil das könnten wir uns gar nicht leisten. Erstens bräuchte man ganz viele Pferde, dann würden die Kosten nochmal mehr explodieren. Und dann ist es tatsächlich nicht rentabel. Das heißt, die anderen Behandlungsmethoden müssen die Heilpädagogik mit Pferd mittragen.
Okay. Gibt es denn sowas, also weil das ist was bei mir ganz häufig ich beobachtet habe oder aufgetaucht ist, dass auch die Heilpädagogik mit Pferd nicht so ernst genommen wird als Pädagogik oder als Therapie und so ein bisschen, ich will nicht sagen jetzt belächelt wird, aber so ein bisschen, also auch irgendwie, glaube ich, für ganz viele Leute ein Mysterium ist, was passiert da und so weiter. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, was kann man da machen? Also was könnte man dagegen machen?
Also ja, es ist so, dass das manchmal nicht ganz so ernst genommen wird und oft so ein bisschen als Spinnerei oder Steckenpferd abgetan wird. Ja, das ist leider noch so, gerade jetzt auch mal, würde ich sagen, von Leistungsträgerseite, von den Eltern und den Kindern definitiv nicht.
Die schätzen das sehr. Ich denke, es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, weil die Pferde uns emotional so stark ansprechen. Und alles, was bei uns mit Emotionen zu tun hängt, in unserer Gesellschaft, das ist ja oft auch, ja, immer so ein bisschen, wird oft belächelt. Und wir haben eine Gesellschaft, die sehr auf Leistung orientiert ist und wo kognitive Argumente einfach nochmal mehr zählen. Und dann werden so sozial-emotionale Methoden, sag ich mal, doch eher belächelt. Wobei mittlerweile die Forschung schon mehr als in den Startlöchern steht. Also da passiert eine ganze Menge an den unterschiedlichen Universitäten, wo Masterarbeiten und Doktorarbeiten entsprechend geschrieben werden und wo unterschiedliche Phänomene erforscht werden, gerade auch für die pferdegestützte Therapie. Und letzten Endes, was wir in der Praxis, die wir das mit den Kindern und jugendlichen Erwachsenen erleben, eigentlich schon vom Gefühl her wissen, dafür gibt es jetzt mittlerweile auch wissenschaftliche Argumente. Am Kommen, aber ja, Problem ist auch, dass man das immer nicht so großflächig anlegen kann und dann mal schnell 3000 Klienten dadurch jagt, durch reittherapeutische Settings. Das ist alles mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden.
Ich muss gerade an eine Diskussion oder an ein Gespräch denken im universitären Kontext, wo ähnliche Erfahrungen beschrieben wurden. Also diese fehlende Wertschätzung gegenüber wir haben es jetzt irgendwie tierinkludierende Arbeit, tierinkludierende Pädagogik ganz allgemein, ob jetzt mit Hund, mit Pferd genannt, und dass auch die Wertschätzung aber auch innerhalb der Wissenschaft fehlt. Also wenn quasi für diese Themen geforscht werden will, dass da nicht jeder Prof irgendwie sagt, juhu, ja, hat ganz viel Prestige, mach mal, sondern dass da irgendwie, dass auch eben weniger Prestige oder weniger ernst genommen wird oder weniger Raum bekommt.
Ich glaube auch, dass einfach viele Personen, also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, aber wenn ich angefragt werde für Masterarbeiten mit tiergestützter oder pferdegestützter Thematik, dann sage ich immer, oh Gott, ich kenne mich damit gar nicht aus, ich kann es gar nicht begleiten. Und ich glaube, so, also mein Eindruck ist, dass ich, wäre jetzt nur mein Eindruck, dass das ja bei vielen der KollegInnen auch so ist.
Dass das auch wegen dem fehlenden Wissen vielleicht ja, auch ein bisschen, ja.
Also weil, wenn man mich jetzt zu theoretischen Perspektiven dazu fragen würde, hätte ich wenig Ideen. Und das ist ja wieder ein Beispiel, wo man merkt, wie wichtig Forschung und Praxis zusammenzudenken ist. Also wie das eigentlich da das danach schreit, dass sich die Wissenschaft mit der Praxis auseinandersetzt und aus der Praxis heraus sowas dann auch entwickelt wird, ne? Und weiterentwickelt wird.
Und dann wahrscheinlich auch positive Auswirkungen im politischen Sinne, also ja, dass dann so Leistungs- und Kostenträger dann eben ganz anders drauf blicken und vielleicht anders mit der Kohle umgehen, ja, wenn irgendwie wissenschaftlich schon total valide bewiesen, wie effektiv oder wie sinnvoll oder wie auch immer heilpädagogische Tierarbeit, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, ist.
Ja.
Ja, es geht vom Ergebnis her, wo man gerne hin möchte, Entwicklungsfortschritte insgesamt, sozial-emotionale Stabilität und wie die Ziele alle gesetzt werden. Es geht oft, man kommt viel schneller an den Punkt, wenn man die Pferde mit einbezieht.
Haben Sie da auch eine Erfahrung? Müssen Sie da ein bestimmtes Beispiel
denken? So ein Bild, was wir...
Ja, ich hatte mal ein Mädchen, was unter ganz, ganz starken Ängsten gelitten hat. Das hat die Mama zu Hause nicht allein zur Toilette gehen lassen, ist überall mitgegangen. Wenn die in die Waschküche runter ist, dann musste sie dabei sein. Die hatte aufgrund ihrer Familiengeschichte, die sehr schwierig war, hatte sie einfach diese Ängste. Und die hatte aber schon immer ein Faible für Pferde. Und deshalb hat die Mama bei mir angefragt und es hat gepasst. Wir konnten starten. Und sie war am Anfang so verkrampft und so, sie hat sich gar nicht mit der Fingerspitze ans Pferd hinfassen trauen. Ich habe am Anfang das Pferd einfach nur vor den großen Heuballen gestellt und habe es fressen lassen, damit es nicht mit uns in Kontakt geht, weil es das Kind noch gar nicht hätte aushalten können. Aber sie wollte kommen. Also es war dieses Faible für Pferde war da. Und dann habe ich am Anfang ganz einfach mit ihr angefangen, dass wir wirklich nur geguckt haben, wo trauen wir uns mit den Fingerspitzen berühren. Und als das ging, irgendwann ging es dann auch mit Putzsachen. Und ich habe irgendwann mal gefragt, magst du mal drauf? Nein, kann sofort. Nein, auf gar keinen Fall. Gut, dann haben wir in den ersten Stunden haben wir noch auf dem Platz einfach geführt. Dafür war sie offen, das hat gut geklappt. Und irgendwann hat sie sich dann durchgerungen und wollte gerne rauf. Und dann hatte ich ein Pad draufgelegt und wollte Schiergriffe. Und da hat sie sich dann so festgehalten und hat so eine Muskelspannung aufgebaut. Total verkrampft voran. Und als dann die Kraft nachließ, ich will runter, sofort runter. Gut, dann habe ich sie wieder runter. Aber sie wollte immer in der nächsten Woche auch wiederkommen. Da habe ich am Anfang hatte ich überlegt, ob das wirklich für sie die richtige Methode ist. Also da war ich wirklich etwas verunsichert. Aber sie hat sich dann so geöffnet und beim nächsten Mal konnte ich sie schon ein paar Schritte führen und dann ging das immer so Stück für Stück weiter. Und innerhalb von einem Dreivierteljahr hatte die so an Selbstbewusstsein zugelegt, dass im Kindergarten, sie hat sich was getraut, weil sie mit ihren 25 Kilo, mein 500 Kilo Pferd lenken konnte und bremsen konnte und anreiten konnte. Und also das ging so schnell, das war fast unheimlich, dazu zu schauen. Und am Ende des Dreivierteljahres ist sie am Reitplatz freigeritten, ohne dass ich irgendwas habe machen müssen, weil sie so dahinterher war und das wollte. Und eigentlich ist Reiten lernen nicht das Ziel, was ich in erster Linie habe, sondern eben diese sozial-emotionalen Bereiche auch zu stärken. Und das ging bei ihr so schnell und dann hat sie so ein bisschen Reittechnik einfach noch mitgenommen. es war einfach nach diesem Dreivierteljahr, es war beeindruckend, was sie da geschafft hat und wie sie ihre Ängste tatsächlich auch bewältigt hat und dann in ihrem Umfeld zu Hause, die Mama durfte ab da allein ins Badezimmer.
Mhm. Das hat sich übertragen, das ist das Schöne, ja, das auf den Alltag.
Ja, Erfolgserlebnisse, ne?
Und das wäre mit so einer herkömmlichen mit einer herkömmlichen heilpädagogischen, ich will jetzt nichts anderes deswegen abwerten, aber weil Sie es vorhin gesagt haben, dass da sieht man manchmal die Ergebnisse unmittelbarer, ist da die Erfahrung, dass zum Beispiel so, wenn ein Kind mit ganz vielen Ängsten aufgrund von Familiengeschichte etc. kommt, dass man in so einer, ich sage jetzt mal herkömmlichen, ich weiß nicht, ob es sowas wie eine herkömmliche heilpädagogische Therapie gibt, dass das länger dauern würde, ohne das Medium Pferd, das ist auch keine Abwertung, wenn ich Medium Pferd sage. genau, das fände ich jetzt nochmal spannend.
Also ich habe ja auch viele Jahre so herkömmlich, also sprich im Spielzimmer gearbeitet mit Kindern, habe jetzt auch noch ein paar Kinder. Da merke ich gerade, wenn Ängste so extrem sind, es dauert einfach länger. Es geht auch. Aber man braucht unheimlich viel Geduld. Und wenn der Partner Pferd mit reinkommt, dann geht vieles einfach lockerer, weil diese Faszination, die vom Pferd ausgeht, die schwappt auf die Kinder über und dann ist diese Mitmachbereitschaft oder auch die Anstrengungsbereitschaft, die sind plötzlich enorm hoch. Und das ist was, wo ich im Spielzimmer mich erst drum kümmern muss und das auch ein bisschen erarbeiten muss.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass so Pädagogik im Spielzimmer halt manchmal auch dann sowas Pädagogisches halt eben hat, was vielleicht auch manche Kinder schon kennen und auch da irgendwie, also so ein Pferd, wenn das dann die Emotionen anspricht und Sinn macht oder das Gefühl gibt, so dass es was Tolles, entkrampft das die Situation extrem, ne? Als wenn man irgendwie in eine Praxis geht und also für viele ist es ja auch ganz toll, aber in eine Praxis geht und da in so eine Spielsituation geht, wo dann vielleicht auch Sachen passieren, die man eh schon kennt und so weiter. Das ist ja auch, also da arbeitet man ja schon auch mit den Leidenschaften der Kinder oder mit dem, man kann da ja schon auch Fackeln entzünden, wenn die dann da mit strahlenden Augen die Pferde sehen und die mal anfassen und dann mal drauf gehen und so weiter.
Es ist halt ein komplett anderes Setting und es ist auch die Natur, also dieses Außensein kann man so beim Spielzimmer nicht vergleichen. Obwohl, wie gesagt, ich will das Spielzimmer auch nicht schlecht reden. Auch unheimlich wichtig und auch bei Pferden. Es ist nicht für jeden das Richtige. Also ich habe auch Kinder dabei gehabt, für die war das einfach zu unheimlich oder zu unberechenbar. Die fühlen sich im Spielzimmer wohler, wo sie auch mehr unter Kontrolle haben.
Okay, also es ist nicht für jedes Kind das Richtige.
Also es ist kein Allheilmittel sozusagen für alle, aber und trotzdem funktioniert es halt sehr, sehr gut für viele, ja.
Was gibt's denn noch? Sie haben, also was wir wissen ist, Sie haben noch eine Kollegin, die mit Hunden arbeitet, glaube ich, auch im Rahmen der Frühförderung. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt. Der Hund quasi als Partner oder, ja. Und was gibt's denn noch für Tiere, die für, also wenn man jetzt denken würde, Heilpädagogik mit Pferd, Heilpädagogik mit Hund, welche Tiere könnten wir denn da noch, also aus Ihrer Erfahrung her, was wissen Sie da? Oder würden Sie sagen, ach, eigentlich jedes Tier theoretisch? Oder was sind so Eigenschaften eines Tieres, die es geeignet machen fürs heilpädagogische Arbeiten?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe das auch mitgekriegt, zum Beispiel in einem Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene. Da gab es ein riesengroßes Aquarium und das hat manchmal einfach beruhigt, wenn die Bewohner sich da vor die Scheibe gesetzt haben und einfach nur zugeguckt haben, was die Fische da machen, wo die hinschwimmen, wie die sich bewegen, was die essen. Und das war einfach auch beruhigend, so dass die sich manchmal besser runterregulieren konnten, wenn sie emotional aufgewühlt waren. Also von daher, und ein Fisch muss ja jetzt nicht viel Eigenschaften neben sich mitbringen, der muss einfach nur Fisch sein.
Und ich das ist die Goldfisch-Therapie.
Im Kindergarten habe ich auch mal bei einem Kind, das die Sprache am Anfang verweigert hat, da hatte ich mal ein Kaninchen von zu Hause mitgebracht. Und das war wirklich, also würde ich jetzt nicht flächendeckend einsetzen, weil die halt auch manchmal zwicken und ich hatte so ein Kaninchen, was gezwickt hat. Aber das war in dem Fall, ich hatte es in der Transportbox dabei und der Junge hat es gesehen und sofort waren wir im Thema drin und dann hat er gesprochen und dann waren wir im Garten und haben zusammen Löwenzahn gezupft und haben dann das Kaninchen richtig das Gitter vorne gefüttert und das hat gereicht. Das Tier funktioniert manchmal als Eisbrecher und dann muss es noch gar nicht so viel Eigenschaften oder Können oder Fähigkeiten mitbringen. Ja. Es muss einfach Tier sein und schon übernimmt es oft die Eisbrecherfunktion.
Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Dynamik der Triade, also gemeinsam mit einem Tier, dass diese Dynamik schon ganz viel bewirkt, dann ist das nicht so ein 1:1 ich mit dieser erwachsenen Therapeutin oder Heilpädagogin, sondern da ist noch, Sie sagen so schön Partner, fand gerade witzig das Beispiel mit den Fischen, wo ich dann überlegt habe, sind dann die Fische auch Partner in dem Setting oder sie sind einfach nur Fisch, genau, Fisch ist in dem Moment nur Fisch, das ist auch irgendwie ganz nett. Ich glaube, das ist ja oft auch bei Kindern so, dass es braucht ein drittes Element, um eine andere Dynamik reinzubringen. Also über das Spiel ist ja letztendlich auch diese Triade, also dieses dritte Element, was dann sozusagen die Dynamik verändert und irgendwas aufmacht, würde ich jetzt mal so beschreiben.
Ja, man braucht manchmal so eine Art sozialen Katalysator, also so eine Mittlerfunktion und es gibt andere Effekte, wenn das ein lebendiges Wesen ist, als wenn es Material ist.
Ja. Funktioniert das auch, also beziehungsweise machen Sie auch Gruppenangebote mit dem Pferd? Oder ist das eher 1:1?
Weiß ich, dass viele Kolleginnen auch mit Gruppenangeboten arbeiten. Ich muss sagen, ich bin immer schon mit 1:1 gut ausgelastet, weil man sich auf der einen Seite aufs Kind konzentriert. Man schaut, sitzt es richtig so, dass das Pferd nicht das Gefühl hat, es hat einen schiefen Rucksack auf dem Rücken. Kommt es gut zurecht? Dann Themen auf, dann bin ich von der Konzentration her im Gespräch mit dem Kind. Und gleichzeitig muss ich gucken, wo bewegt sich mein Pferd hin? Hat es ein Grasbüschel gesehen? Dann muss ich da nochmal intervenieren. Also es ist so, ich merke immer, wenn ich 3 Stunden gearbeitet habe, mit insgesamt 3 Kindern, dann bin ich selber auch durch.
Hohe Aufmerksamkeitsspanne gefragt.
Und daher, wenn ich mir jetzt vorstelle, hatte ich auch schon, dass mal die Kollegin ausgefallen ist, die parallel die Einzelstunde gemacht hat. Und dann hatte ich 2 Kinder, die hatte ich dann am Platz. Aber ja, es bleibt für mich dann auch so das Gefühl, ich werde, so wie ich mir das vorstelle, nicht jedem Kind so gerecht, wie wirklich 1:1 arbeite. Mhm. Aber das ist auch ein Stück weit Geschmackssache.
Also das ist Geschmackssache. Mhm. Okay, aber grundsätzlich sind Gruppensettings schon auch denkbar.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich habe noch einen Nerd-Hinweis. Sorry, den kann ich mir leider nicht unterdrücken. Aber wen das interessiert und die Person, die gerne eine Master- oder Bachelorarbeit darüber schreiben will, über das, was Rihab auch gerade eben kurz angerissen hat, das wäre sehr spannend, das mal mit Winnicott und dem intermediären Raum zu analysieren, was da passiert, weil der genau sowas beschreibt. Also dieses, was du als Triade gerade beschrieben hast.
Okay.
Vielleicht.
Droppen wir auch Ideen für Master- und Bachelorarbeiten im Podcast. Why not?
Naja, weil ja. häufig halt das Problem ist, ja. wenn man angesprochen wird tiergestützter Therapie in Masterarbeiten, mit welcher Theorie analysiere ich das? Also aus ja. welcher Theorieperspektive und so weiter. Mhm. Das ist halt schon ein Problem dann für Masterarbeiten. Also ich habe deswegen auch schon welche abgelehnt. Und ja. Falls
sag
mich jemand
mal,
ansprechen
sag
möchte.
Sag nochmal die Theorie.
Winnicott und der intermediäre Raum.
Okay.
Den kann man aber auch auf Spiel und so weiter. Also der intermediäre Raum, da bezieht sich, das bezieht sich auf Spiel auch eigentlich.
Mhm. Sehr spannend. Okay, danke. ja, wenn ich so auf die Zeit gucke, sind wir eigentlich schon leider schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Ja. Also Frau Herzog, Sie haben jetzt noch irgendwie was zum Abschluss, was Sie gerne loswerden würden an die Person da draußen, vielleicht zur Ermutigung oder zur irgendeine Geschichte oder was auch immer, irgendeine Botschaft. Gibt es da noch was?
Nee, man muss das selber erlebt haben mit den Pferden. Das kann man gar nicht so als Botschaft weitergeben. Und dann macht man es auch, obwohl es wirklich eine super anstrengende Arbeit ist. Mhm. Also ich merke immer, das fordert mich einfach auch körperlich, auch vom Kopf her. Also das ist, ja, wenn ich viel mit den Kindern unterwegs bin, dann habe ich manchmal am Abend auf meinem Handy 15 Kilometer drauf, die ich da gelaufen bin an einem Nachmittag.
Ja.
Oh ja.
Schön, aber man bleibt fit. Ja, schön. Aber und am Ende des Tages lohnt es sich trotzdem, weil Sie machen es ja nach wie vor und Ihre Augen leuchten noch.
Ja, genau. Das muss man noch dazu sagen im Podcast. Ja,
genau.
Ja, der letzte Punkt ist immer diese Empfehlung des Gastes für irgendwas. Es kann ein Buch sein, Musik sein, ein Film, den Sie gesehen haben, irgendwas, was Sie gerne den ZuhörerInnen mitgeben wollen würden als Tipp. Haben Sie da was spontan, was Ihnen einfällt, was Sie empfehlen können?
Also was ich immer unheimlich gern gelesen habe, das waren die Pferdebücher von Mark Rushett, der als Cowboy gearbeitet hat in Amerika und als Pferdetrainer und dann wirklich zu verschiedenen Problempferden gefahren ist und dort versucht hat, Lösungen zu finden. Die fand ich immer sehr, sehr, sehr spannend. Die kann ich sehr empfehlen.
Können Sie den Namen nochmal sagen?
Das sind Pferdebücher, wo bei Problempferden oft angefragt worden ist, dass der Pferdetrainer vorbeikommt und der dann immer wieder individuelle Lösungen gefunden hat. Und bei denen habe ich so ganz viel gelernt, wie Pferde denken und wie man an Schwierigkeiten rangehen kann. Ich fand das unheimlich spannend und interessant. Mhm. Wer sich gerade mit dem Thema Pferde ein bisschen auseinandersetzen möchte, ich glaube, der ist da ganz gut aufgehoben.
Okay.
Super.
Der Titel war nochmal?
Das ist eine
von dieser Reihe?
Von? Mark Rushett heißt der.
Mark Rushett, okay. Ja, vielen Dank. Ganz anderer Bereich oder ganz, ja, was heißt anderer Bereich? Also auch eine schöne, schöne Empfehlung, wie Sie sagen, für die, die gerne sich an Pferde herantasten wollen. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Herzog, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit, Faszination Pferd und Heilpädagogik. Wir bedanken uns ganz herzlich, sind beim Ende unserer Folge angekommen. Und wenn ihr, liebe Zuhörenden, Anregungen, Kritik, Fragen, Ideen, Empfehlungen, also so wie heute zum Beispiel, die Folge ist ja ein Ergebnis eurer Empfehlung oder eures Wunsches, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an podcast@bhponline.de oder über unser Instagram-Kanal. Ja, wir freuen uns auf eure Impulse und freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Danke für die Einladung.